gib alles.
Der Himmel geht auf.
Großer magischen Boxhaus.
Und die Sonne taucht auf. Und dazu passt diese Musik. Und ich bin euer Sonnenschein.
Schön.
Ja.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
Vinyl.
Wer ist denn die dritte Stimme?
Hesse Vinyl.
Das ist der Vertreter von einem berühmten Vinylbodenfirma, der bald auf der Domotec in Hannover ausstellen wird.
Hören Sie mal. Sie haben da einen sehr guten Belag.
Ja. Also, wie ihr schon hört, wir sind alle sehr gut gelaunt. Die Sonne scheint irgendwo, nicht hier. Und ich darf euch ganz herzlich zu einer meiner neuen Folgen begrüßen. Ich habe heute die Ehre.
Ich wurde hier gezwungen, darf ich so formulieren?
Nein.
Mit Schlägen, Tritten.
Genau, das ist Jim.
Kratzen.
Wir gehen heute in ein ganz besonderes Jahr zurück. Und es ist nicht das Jahr 1986, 1987, 1977, 1966. Es ist das Jahr 1967.
Oh,
das ein ganz besonderes Jahr. Ein ganz besonderes Jahr, aus vielen Gründen. Und meine Folge heißt... Und meine Folge heißt 1967, das Jahr, in dem das Tonstudio zum Instrument wurde.
Oh la la.
Oh, da bin ich mal gespannt.
Stellt euch folgende Situation vor. Ihr macht jetzt erstmal die Augen zu.
Tun wir.
Okay. Wir sind in einem Tonstudio Mitte der 60er Jahre. Bis zu diesem Zeitpunkt funktioniert einer, ihr könnt sie wieder aufmachen jetzt, das war nur prophylaktisch gesagt. Bis zu diesem Zeitpunkt funktioniert die Aufnahme von Musik, von Rockmusik im Speziellen immer gleich. Eine Band steht vor dem Mikrofon, hinten drückt einer rum auf Knöpfe und dann nimmt er das Ganze mit ein paar Mikrofonen auf. Das Mikrofon hält einfach fest, was passiert, also quasi sowas wie eine Art Aufnahmegerät. Und jetzt im April 1966.
Oder 67.
66, ganz wichtig.
Passiert
dann etwas ganz Wegweisendes. Eine Band, die Stefan kennt, aber nicht liebt.
Die Beatles.
Die Beatles arbeiten an Revolver.
In
London, nicht irgendwo im Abbey Road Studio.
Alright.
Es ist nachts, ein Tonband wird von der Bandmaschine genommen und aus Versehen wieder falsch eingelegt. Dann drückt man auf Start und dann erklingt eine Gitarre. Aber diese Gitarre klingt irgendwie komisch, irgendwie seltsam. Was ist passiert? Die Töne klingen wie eingesaugt. Die haben keinen richtigen Anschlag. Niemand weiß genau, was läuft denn hier? Ganz einfach, das Band läuft rückwärts. Es ist falsch rum eingelegt worden. Damit ist auf einmal schlagartig klar, ich meine, das ist jetzt alles zugespitzt, irgendwie wird es auch so passiert sein oder auch ganz anders, dass man eben mit Tonbändern manipulieren kann. Man kann Tonbänder manipulieren und damit kann man eben auch die Musik manipulieren. Du kannst nicht nur Tonbänder rückwärts laufen lassen, sondern du kannst auch, damals konnte man das schon, Mehrspurverfahren, Spuren nebeneinander legen. Man kann schon Mitte der 60er Jahre in Tonstudios Echos erzeugen. Man kann Klangräume bauen. Und man erkennt so langsam, dass das Studio auch dazu da ist, es in den kreativen Prozess mit einzubauen. Also man kann mit dem Tonstudio auch komponieren. Das war eine Idee, die in der Rockmusik bis Mitte 60er noch nicht so verbreitet war. Das Entscheidende daran ist, dass wir damit dann auch anfangen, ja, tiefe Atmosphäre, Charakter in die Rockmusik hineinzubringen, die sich dann doch sehr stark von dem unterschieden hat, was zum Beispiel in Deutschland dann an Schlager gehört wurde. Die Rockmusik hat eine neue Dimension erreicht und es ist nicht nur noch ein Aufnahmegerät, sondern es ist ein Instrument geworden, sage ich mal. Und der kleine Exkurs zu meinem Beatles-Revolver-Statement, es ging um den Song Rain, wo ich immer sage, das ist die Blaupause für jeden Oasis-Song. Das werde ich auch jedes Mal sagen, wenn ich Rain erwähne. Und um den Song I'm Only Sleeping auf Revolver, wo in beiden Songs hört man rückwärtsläufige Gitarren. Und das Spannende ist, bei I'm Only Sleeping hat George Harrison diese Gitarre so eingespielt, dass sie rückwärts gut klingt. Also er hat nicht eingespielt und dann rückwärts, sondern er hat gesagt, oh nee, dann muss ich den Ton anders spielen, damit das rückwärts genau passt. Also sehr spannend. Und das hat man so damals noch nicht gemacht. Das war absolut revolutionär. Lange Rede, kurzer Sinn. Was machen wir heute? Ich werde euch 5 Songs vorstellen, die eben zeigen, wie die Musiker Mitte der 60er Jahre angefangen haben, mit dem Studio quasi Kunst zu schaffen und zu komponieren. Leider Gottes oder Gott sei Dank werde ich auch ein bisschen die Beatles und die Beach Boys berührt, aber nur ein bisschen, Stefan.
Ich habe keinen großen Bezug zu den Beatles, aber ich finde die Beatles nicht schlecht. Behaupten, ich würde sie nicht mögen, ist einfach falsch.
Ist einfach eine Unverschämtheit.
Genau.
Ich schummel hier ein bisschen. Ich habe eben vom Jahr 1967 gesprochen. Ich meinte aber 66. Nein, der erste Titel ist aus dem Jahr 66, okay, den ich euch jetzt vorspielen möchte. Und zwar, er beginnt mit einem ganz besonderen Produzenten, der davon überzeugt ist, dass man Musik nicht nur spielen kann, sondern auch zusammenbauen kann. Und dieser Produzent ist sehr berühmt, berüchtigt. Der gilt als extrem schwierig. Es geht um Phil Spector. Galt damals mit 60er als Produzent, als genialer Produzent, ist aber immer eine sehr schwierige Persönlichkeit gewesen und gehört auch zu einer der widersprüchlichsten Persönlichkeiten in der gesamten Rockmusik. Ich nehme an, Jim wird wissen, warum.
Ja gut, am Ende ist er im Knast gelandet.
Er ist als verurteilter Mörder im Knast gestorben an Corona 2020.
Oh.
Also das ist auch ein sehr durchaus bekannter True-Crime-Fall. Er hat in seinem Anwesen eine Frau erschossen. Also insofern jemand, der sehr ambivalent ist. Aber wir beamen uns zurück ins Jahr 1966. Er ist nämlich für eine Methode bekannt, die er damals entwickelt hat, die berühmte Wall of Sound. Der Wall of Sound, die Idee dahinter ist sehr einfach. Man sagt, wenn eine Gitarre gut klingt, ich bin jetzt Phil Spector, dann klingen 3 noch besser. Was heißt 3? Dann klingen 5 noch besser. Ach was, 7. Das heißt, Phil Spector holt 7 Gitarristen ins Studio. Und er holt 5 Klaviere ins Studio. Und er holt 3 Bässe ins Studio. Und dann holt er noch ein Orchester und Percussion. Und dann ist das Studio voll, wie du dir vorstellen kannst. Und was machen sie? Er sagt, spielt A-Dur. Und alle Gitarristen spielen A-Dur.
Kennst du die Story schon? Nee, total verblüffend.
Und durch diese Vorgehensweise und das Übersprechen der Mikrofone, das heißt, die Mikrofone, die im Raum stehen, nehmen ja dann auch noch nicht nur ihr Hauptsignal auf, sondern auch Nebengeräusche, ne? Und wenn du dann auch noch Echokammern dazu tust, die haben das alles in den berühmten Goldstar-Studios in Los Angeles aufgenommen. Das war einer der legendären Tonstudios damals. Dann ergibt das einen ganz irren Wall of Sound. Anders kann man das auch gar nicht nennen. Bekannte Beispiele dafür sind die Ronettes, Crystals, The Righteous Brothers mit dem Scott Walker als Sänger, kennt ihr vielleicht. The sun ain't gonna shine any. So eine absolute Schmonzette. Das ist Wall of Sound. Und was auch noch spannend ist, historisch gesehen, bei vielen Aufnahmen war die legendäre Wrecking Crew anwesend. Ein Verbund lockerer Studiomusiker, die unter anderem bei vielen Beach Boys Sachen auch, weil die Beach Boys ihre Instrumente gar nicht so gut spielen. Psst. Und dann ist die Wrecking Crew eingestiegen. Glenn Campbell hat da sogar auch mitgespielt. Und ganz legendär ist die Carol Kay, ist die Bassistin von der Wrecking Crew. Die hat wirklich Studiogeschichte geschrieben. Könnte man eine eigene Folge auch mal drüber machen, die Wrecking Crew. So, wir sind aber jetzt bei Spector und wir sind bei seinem vielleicht sogar bekanntesten Song, gesungen von Tina Turner. Es geht um River Deep, Mountain High. Produktionskosten damals $22.000. Eine absolut horrende, irre Summe für eine Single. Und es waren mehr als 20 Musiker begleitet Und Spector, bekannt für seinen Perfektionismus, aber auch bisweilen tyrannische Umgangsform, der ist mit seinem Revolver teilweise durch die Gegend gerannt. Und wenn einer dagegen war, hat er den gezogen. Und Stefan guckt, wirklich, das sind keine Märchen, nur in Teilen.
Paul hat gerade seinen Revolver gezogen.
Auf mich. Ja. Auf mich
und es gibt eine legendäre Szene, er lässt die 5 Gitarristen immer den gleichen Akkord spielen und nichts anderes passiert. Genervt fragt der eine nach einer halben Stunde, sag mal, Phil, was willst du denn noch? Und Phil Spector antwortet, I need more guitars. Zum Schluss sind 7 Gitarren auf der Aufnahme.
Wieso hat er sie nicht einfach gedoppelt?
Ja. Wir sind in den Anfängen des Mehrspurverfahrens. Wie gesagt, 66, alles noch sehr knusprig. Mhm. Ja, jedenfalls ist hoffentlich jetzt klar geworden, so Musik lässt sich nicht auf der Bühne nachbauen, sondern die muss im Studio entstehen. Und jetzt hören wir endlich rein. Wir hören von Tina Turner, ich glaube Ike steht auch drauf, ihr Ehemann, den Soul-Klassiker, ne? River Deep Mountain High. Bitteschön.
When I was a little girl, I had a rag doll. Only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown. And it gets
heavy, ne?
Also das Lied war nie mal eins meiner Favorites und ich habe das jetzt mal ganz bewusst auf die Produktion hin abgehört und das wurde mir bisher gar nicht so klar. Gut, dass du darauf hinweist. Also für mich, ich weiß, dass Phil Spector für viele sehr coole Aufnahmen zuständig ist, aber hier war es für mich echt überladen. Der hat da wirklich ein paar Schippen zu viel drauf gekloppt und das klang dann zum Teil fast wie so ein Soundbrei. Und da fragt man sich, Junge, übertreib's nicht. Und keine Ahnung, mich hätte jetzt zum Beispiel interessiert, wie es die Künstler selber gefunden haben, jetzt die gesungen haben, also sprich in dem Fall Tina Turner, oder wie es die Mitmusiker, du hast ja ein bisschen angedeutet, dass die zum Teil jetzt nicht so amused waren für die Studioaufnahmen. Das, was er daraus am Ende gezaubert hat, hat er wesentlich bessere Sachen auch gemacht. Hier ist so ein bisschen, ja, wurde alles in den großen Topf gekloppt. Mhm. Und da ist ein bisschen wenig feine Dynamik zwischen.
Mhm, ja. Also Tina Turner hat in ihrer, ich glaube, in einem Interview später mal gesagt, bis heute sind diese Recording Sessions mit ihm zu dem Titel traumatisch für sie. Er hat sie stundenlang gequält, immer das Gleiche zu singen. Und wenn man jetzt die Stimme hört, denkt man, ist aber da ein bisschen krächzend. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie stundenlang vorher schon, also sie hatte eine ganz furchtbare Erinnerung.
Also ich muss sagen, ich hätte denselben Eindruck, also auch diese brachial, diese Wall of Sound, die kommt ja gar nicht wirklich zustande. Also man hört viel Hintergrund, auch mit diesem Echo wird das noch weniger klar. Die Stimme von Tina Turner ist schon besonders und hat wirklich Power, aber die auch wird nicht, die hebt sich dann nicht wirklich daraus. Und jetzt verstehe ich das, wenn das so entstanden ist, das ist klar, ne? Wenn er aber auch, ja, ich weiß nicht genau, was sein Ziel war. Aber in dem Fall ist auch wirklich sehr schwierig, dann zu wenn du versuchst, ein bisschen zu gucken, was ist da jetzt am Gange, ne? Diese Gitarre, was für ein Instrument, sehr schwer zu trennen. Vielleicht war das eine Idee, das in einem Mix zu haben und genau. Aber auch, ja, spannend. Also, mir war das gar nicht klar. Vor allem, das muss ja, du hast ja die Summe genannt für die Zeit und Das muss ja irre aufwendig gewesen sein. Ja. Und da musst du auch einen Namen haben, um das überhaupt, um dich sowas überhaupt erlauben zu können.
Ja. Also, ich meine, da sieht man mal wieder, was wir für ein ganz besonderer Podcast sind. Wir trauen uns uns dahin zu stellen und den berühmten Wall of Sound auseinanderzunehmen.
Ja,
und
ich, nein, ich würde dann nicht
beipflichten. Nein, ich sehe es genauso. Ihr wisst ja, wir kennen uns ja ein bisschen länger jetzt. Ich bin ein Sound von Sachen, die sehr nah sind, sehr nah am Ohr sind, die man genau erkennen kann. Du machst die Augen zu, haben wir auch oft schon beschrieben, und du denkst, der Schlagzeuger sitzt vor dir. Ja. Hier ist das genaue Gegenteil.
Sehr
das
entfernt, ne? So
meilenweit entfernt, und du kannst kaum erkennen, was los ist. Deswegen hat mir persönlich der Wall of Sound auch nie gefallen.
Okay.
Aber er ist absolut legendär. Absolut legendärer Sound. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass Phil Spector hat dann auch noch Let It Be produziert. Die Beatles haben ihm, die waren mit den Aufnahmen nicht zufrieden. Es ist auch ein eigener Podcast wert. Und er hat dann ganz grauenhafte Sachen mitgemacht. Long and Winding Road von Paul McCartney. Er hatte gesagt, da legen wir ein Orchester noch drauf. Und Paul McCartney war sowas von sauer. Aber das ist die Originalversion mit der Orchester, die heute noch auf dem Let It Be-Album ist. Und er hat dann auch All Things Must Pass von George Harrison produziert. Sein Meisterwerk, sagen viele. Und das klingt auch ganz furchtbar. Auch in diesem Wall of Sound. Und John Lennon hat mit ihm auch zusammengearbeitet. Also die waren irgendwie, aber sehr viel mehr danach in seiner Karriere ist er nicht mehr großartig künstlerisch aufgetaucht. Nur halt dann aus anderen Gründen sehr viel später. So viel zu Phil Spector. Ich habe eben ein Thema angesprochen, möchte ich kurz vertiefen. Multitrack-Verfahren. Zunächst hat man Mitte der 60er mit 4 Spuren aufgenommen, dann im Lauf der 60er bis Ende der 60er, dann so mit 8 Spuren. Sgt. Pepper ist tatsächlich nur auf 4 Spuren aufgenommen worden. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Ich glaube, Thriller von Michael Jackson hatte 120.
Ja, und nur heutige irgendwie Produktion so. Haben wir.
Ja, natürlich, irre.
Darf ich eine ganz kurze Ergänzung machen? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Also das jetzt mit dem Mehrspurverfahren, das ist eine wunderbare Errungenschaft dann gewesen. Wer früher quasi auf manuellem Wege solche Sachen geschafft hat, waren die Pioniere dieser elektronischen Sachen. Nehmen wir mal Delia Derbyshire, die hat eben über Tape-Manipulationen auch solche Sachen hingekriegt. Das war Jahrzehnte vorher. Oder auch Daphne Oram und andere. Aber das, worauf du jetzt abzielst, ist eben, dass du wirklich über bestimmte Kanäle völlig andere Sachen aufnehmen kannst. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Schuh dann.
Genau, das ist ein ganz anderer Schuh. Insofern, Stefano und ich haben da eine gemeinsame Story, weil Stefan weiß, dass ich habe selbst mit einem 8-Spur-Rekorder, Audiokassetten-8-Spur-Rekorder von Tascam, so ein Riesenteil, das jetzt bei dir zu Hause steht, damals in den 90ern Mehrspurverfahren aufgenommen, so als DIY eben Sache. Und da ist eben das Besondere an Mehrspurverfahren ist, man muss früher Mikrofon aufnehmen, es muss passen. Und dann sagt, der Bassist hat seinen Einsatz verpasst. Musst du von vorne anfangen. 4-Spur-Verfahren, weg vom One-Take. Bassist spielt seinen Teil danach ein. Zuerst kommt der Schlagzeuger, dann kommt die Gitarre, dann macht der Bassist. Und Bassist verspielt sich, weil er Kater hat. Er hat natürlich mit seiner Freundin, was auch immer. Und dann sagt man, okay, du kannst normal aufnehmen. Das heißt, man kann dann... Das ist wirklich eine große technische Errungenschaft gewesen. Man hat keinen Druck mehr. Und dann kommt eben auch noch hinzu, 4 Spuren ist nicht viel. Wir haben ein Schlagzeug, wir haben einen Bass, wir haben eine Leadgitarre, wir haben eine Rhythmusgitarre und wir haben auch noch einen Sänger vielleicht. Das sind 5 Sachen. Wir brauchen 5 Spuren, wir hatten aber nur 4. Immer großes Problem. Was macht man dann? Stefan wird es wissen. Das Bouncen kommt nämlich dann... wird relevant.
Ping-Pong,
oder Ping-Pong, genau. Das heißt, du musst dann sagen, okay, wir brauchen unbedingt eine Spur. Du legst Schlagzeug und Bass zusammen und mischst die auf eine Spur ab, damit wieder eine frei wird. Damit kann man dann, deswegen sind auf Sgt. Pepper auch natürlich mehr als nur 4 Spuren zu hören, weil die haben Sachen immer wieder zusammengelegt. Das hat aber 2 Nachteile. Erstens einmal, wenn ein Fehler bei diesem Zusammenlegen passiert, er hat sich beim Bass verspielt, dann bleibt er immer drin. Oder du merkst, der Bass ist viel zu leise. Ich hätte den lauter drin müssen, kannst du nicht mehr reparieren. Ja. Und das Zweite ist, wir sind im analogen Zeitalter. Jedes Zusammenlegen von analogen Bändern bedeutet Qualitätsverlust.
Genau. Ne? Das ist, weil die Sättigung spielt eine wichtige Rolle und idealerweise, das ist auch danach, du wolltest gleich noch erklären, wie sich das später auf 12, 24, 36 Spuren noch vielleicht noch entwickelt hat, wo man wirklich zum einen jede einzelne Instrument fast also wirklich Stereo aufnehmen konnte und wo man wirklich die volle Breite der Spuren mit einem Instrument übersättigen konnte, was zu deutlich bessere Soundqualität geführt hat.
Wir kommen jetzt endlich in das Jahr 67, vom Jahr 66, ein ganz wunderbares Jahr. Wir gehen von Los Angeles nach London, tatsächlich in die Abbey Road Studios. Oh. Es ist ein Debütalbum einer legendären Band, Pink Floyd. Piper at the Gates of Dawn. August 67, glaube ich, veröffentlicht. Kreative Kopf zum damaligen Zeitpunkt. Noch Syd Barrett, der ja dann auch ein sehr unglückliches Schicksal. Ich glaube, auf dem zweiten Album ist er kaum noch zu hören oder gar nicht mehr. Das werden die Pink Floyd-Fans besser wissen. Ja, auf diesem Album The Piper at the Gates of Dawn, finde ich übrigens einen super Titel für ein Debütalbum, ist der legendäre Song Interstellar Overdrive drauf. Da freut sich einer.
Legendär?
Ja, genau. 8 Minuten noch was lang. Fängt mit einem legendären, einfachen Gitarrenriff an. Die, immer so ein bisschen absteigt. Und danach improvisiert die Band frei. Arbeitet mit Echos. Die Leute am Mischpult lassen sich die verrücktesten Sachen mit Geräuschen, mit Stereoeffekten, die von rechts nach links wandern, einfallen lassen. Und da kommt was raus, was man so vorher auch nicht kannte, eine Klanglandschaft. Und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Und das, was ich euch jetzt vorstelle, ja, es ist tatsächlich vom allerersten Pink Floyd-Album, weil man wird es nicht glauben, wenn man das jetzt hört. Deswegen sage ich das jetzt und ich sage gerne gleich noch einmal nach der Aufnahme. Bitteschön. Ja, das ist wirklich vom allerersten Pink Floyd-Album.
Aber interessant, dass du diesen Ausschnitt wählst, weil da gibt es ja auch noch durch was Eingängiges. Also du hast jetzt hier den freien
ganz
Teil
bewusst
genommen.
Nicht. Okay. Ganz bewusst, ja. Ganz bewusst um diesen experimentellen Stil. Gut, das war gemein, aber das ist Teil dieses Albums.
Tatsächlich war ja gar nicht so, also es war schon ein paar Effekte. Ich hätte gedacht, da kommt viel mehr, weil das sind jetzt viele wirklich verschiedene Instrumente, die gleichzeitig spielen. Es gab mal eine Zeit von dem Analog Hall und Echo Gerät, wo man wirklich, wenn man das erzeugen wollte, man musste wirklich in Orten gehen, wo es ein natürliches Echo gab, mit Kirchen, große Räumen. Und dann später kam so, ich denke, es ist ungefähr die Zeit, diese von Roland und Tape Echo oder Echoplex sind Systeme, wo du so ein Tonband hast, was mit einer gewissen Geschwindigkeit spielt und das wird wieder aufgenommen und du kannst dann, über die Länge und über die Geschwindigkeit, die Länge deines Echo und vor allem, du kannst das unglaublich manipulieren. Und man hört das auch teilweise hier, weil diese Preamp, die darin eingebaut sind, die geben auch, die ändern nicht nur, das ist nicht nur ein Echo, das ist auch ein anderer Ton und eine andere Kulisse, die da entsteht. Und das ist ja, glaube ich, eingesetzt worden. Ja, aber sehr, sehr spannendes Stück tatsächlich. Ja,
also man hätte jetzt das können wir ja natürlich jetzt hier nicht bieten, weil wir nicht so viel Spielfläche haben, so viel Spielzeit, um das darzustellen. Aber interessant wird dieser ganze Elektronikkram, den die da reingebracht haben mit dem psychedelischen Schleifen, im Kontrast zu dem, was das Lied sonst bringt. Und das können wir jetzt hier leider nicht, also jeder ist mal angehalten, das Lied sich komplett reinzuziehen, dann hat er ein gutes Stückchen an psychedelischem Rock auf jeden Fall konsumiert.
Mm. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes als She Loves You, ne? Und das war 64 und wir sind hier im Jahr 67. Das zeigt, wie rasant die Entwicklung war. Wir gehen wieder zurück nach Los Angeles. Und zwar eine Band, die leider Gottes eher unbekannt geblieben ist. Vielleicht sogar aufgrund ihres... die unbekannt geblieben ist, vielleicht auch, weil ihr Name nicht so geschickt war. Sie nennen sich tatsächlich Love, L-O-V-E. Und wenn du damit googelst, findest du schwer die Band. Kopf und Sänger ist Arthur Lee. 1967 arbeitet die Band an einem oder an ihrem großen Meisterwerk, eines der bekanntesten Alben des Psychedelic Pop, sage ich mal. Ihr merkt, dass ich das P weglasse und schlucke, ne? Ich bin sehr stolz auf mich und ich hoffe,
machst du sehr gut.
Das ist das Album Forever Changes. Ich weiß nicht, Jim, du könntest das kennen.
Du hast ihnen gesagt, also in der Masse haben sie nicht die Platten verkauft, aber bei der Musikjournalie und bei allen Leuten, die sich intensiv mit der Musik befasst haben, mit dem ganzen psychedelischen Universum ab, keine Ahnung, 65, haben die immer höchste Reputation gehabt, auch mit dem Love for Sale Album. Aber gerade mit dem, was du gerade gesagt hast, ganz große Nummer.
Das gucken wir uns näher an, weil hier kommen wir jetzt nicht nur zum Studio und den Soundspielereien, sondern jetzt wird auch noch ein Orchester dazu gepackt, um experimentelle Soundlandschaften zu machen. Und ich bleibe direkt beim ersten Song des Stückes stehen. Der heißt nämlich Alone Again. Or er beginnt mit einer akustischen Gitarre, wirkt wie ein Folkstück. Dann kommen auf einmal mexikanische Mariachi-Trompeten. Wir erinnern uns alle an Ring of Fire von Johnny Cash, da kommen diese Trompeten auch drin vor. Dann kommen Streicher hinzu und irgendwie das Ganze, der Song wird dann viel größer als ein normaler Rocksong. Es werden Schichten für Schichten aufgenommen und er zeigt eben perfekt, wie die Musiker anfangen, mit einem Tonstudio so zu arbeiten, wie ein Komponist mit einem Orchester. Und da hören wir rein. Die Band Love mit dem Titel Alone Again or von Forever Changes 1967. Yeah, I've heard a funny thing somebody said to me. You know that I could be in love with almost everyone. I think that people
Also wir sind jetzt 1967 am Start. Zwei Platten hatten sie zuvor, also das selbstbetitelte Startwerk von ihnen, was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde. Dann die Da Capo, die auch schon sehr hoch gelobt wird. Dann kommen sie, das ist, Da Capo ist auch 67, Love, Self-Titled 66, Forever Changes 67. Dann kommt Out Here, die kenne ich gar nicht. Und dann kam die, die ich eben erwähnt habe, For Sale, also F-O-U-R, Sale, wie Segeln. Von 69. Das sind so die Platten, die bei allen möglichen Musikjournalisten immer hoch im Kurs standen. Und da bin ich mal gespannt, was du jetzt noch sagst.
Wenn man sich zum Beispiel die Gitarre anhört, das ist schon nicht einfach zu spielen, was er da akustisch spielt. Das ist schon ziemlich komplex. Und der Song kommt irgendwie auch mit diesen Trompeten sehr anrührend, sehr nett. Irgendwie für mich, das sind für mich die 60er.
Das ist ein fantastisches Lied.
Das ist immer noch anrührend.
Aber auch eine fantastische Aufnahme. Das ist wirklich unfassbare, ich weiß, für die Zeit, die Qualität und die Wärme, die Auflösung auch. Also auch davon abgesehen, ein tolles Lied, also muss ich sagen. Also ich kenne die Band nicht, ich kenne das Lied nicht, aber das hat mich sehr, sehr berührt und ja, also für die Zeit, also sicherlich ein der Top-Aufnahmen, die es gab, würde ich sagen.
Ja.
Das ist ja der WM-Song jetzt für die Spiele in Mexiko jetzt in ein paar Monaten dann.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war nicht ernst.
Okay. Ja, ich sehr anrührend. Ich bin kein großer Love-Fan, aber von den Bands aus den 60ern ist es eine Band, die man kennen sollte. Die kann man sich immer mal anhören. Sie haben nicht überraschend gute und tolle Sachen gemacht. Und wenn, dann bitte mit Forever Changes anfangen, oder?
Ja, also ich habe die vier Platten gerade genannt von Ihnen. Die haben noch viel mehr, die ich besonders gut finde. Und jede Platte für sich hat wirklich viele, viele gute Sachen. Und die ersten beiden sind auch total gut.
Okay, wir bleiben in Los Angeles, wir bleiben bei Psychedelic, Rock, Pop, vielleicht sogar der größte Psychedelic-Hit des Jahrzehnts, auch 67 erschienen, von einer Band, die auch in Woodstock aufgetreten ist, Jefferson Airplane und White Rabbit. Stefan sagt, klingelt bei dir nicht. Ja, nein, das ist ein Riesengrund.
Ich tue immer auch so, wie selbstverständlich wäre. Oder,
nee, nein, ich das ist sehr gut. Ich versuche ja, deinen Blick zu lesen.
Wir werden Ihnen das nächste Mal präparieren, dass jeder da ausführlich auf einmal was aufsagt zu. Und genau. Entscheidend hier eine Frau am Mikro. Das ist doch schon mal gut.
Ja. Genau. Grace Slick, Sängerin, Komponistin dieses Stückes. Sie sagte mal, sie hätte die Inspiration von drei Quellen gehabt. White Rabbit, Rabbit, Alice im Wunderland. Dann der Aufbau des Stückes erinnert daran. Maurice Ravels Bolero. Der ganze Song ist nicht allzu lang, aber er ist einer der bekanntesten Pop-Hits der Psychedelic-Ära. Ich finde ihn super. Er zeichnet sich dadurch aus, hier geht's Daumen hoch, dass er stetig so ansteigt und das erzeugt eine gewisse Grundspannung und versetzt einen so als Zuhörer in eine hypnotische Stimmung. Und so ein bisschen die Dramaturgie des Stückes erinnert auch an einen Film so langsam. Also wir entwickeln den Sound innerhalb kürzester Zeit, den Rock, den Pop-Sound weiter. Es wird immer alles größer und schöner und besser und deswegen spiele ich euch heute diesen Song White Rabbit vor. Einfach auch, weil es ein geiler Song ist. Ich sage es einfach so. Und wenn Stefani noch nicht kennt, dann freue dich wirklich auf was.
Ja.
Also ich hoffe, dir gefällt er. Bitteschön.
Du kennst ihn garantiert. Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small.
Leider raus.
Remember what the doorman said, free your head.
Ich kannte das Lied nicht, wirklich nicht. Also
wir holen jetzt die Pfleger, ne?
Ja, ja, Jim guckt schon sehr ernst.
Das musst du laut hören. Stell dir vor, du hörst das naja, total laut im Raum.
Ist wirklich
dann kommt der.
Wirklich, ja, wirklich. Wirklich ein fantastisches Lied, das ist top. Also einzigartige Künstlerin, die da singt, das hat mir super gefallen. Auch die ganze Instrumentierung, du hast das ja vorher sehr gut eingeleitet, sodass man auch gut vorbereitet war, auf was kommt. Hat mir super gefallen.
Also eine der Klassiker, du hast es ja schon gesagt, der psychedelischen Ära. Wo kam sie her? San Francisco? Oder ich meine ja, ne? Also jedenfalls, man muss das ganz hören. Das hat auch wirklich Single-Qualität gehabt. Es ist ein Hit, ist bis heute ein Hit und ist auch mit das eines der bekanntesten, auch künstlerisch anspruchsvollen Lieder aus der Zeit. Und Ich habe eine besondere Erinnerung. Ein Freund von mir hat für seine Freunde hat er ein Videospiel selber geschrieben und umgesetzt und in einer fantastischen Sequenz, wo man ein Absinth, der noch im 19. Jahrhundert gebraut wurde, musste man über eine psychedelische Traumspirale in die Zeit von Van Gogh reisen, um dann aus einem Van Gogh-Bild eine Sichel zu einem Bauer zu entwenden und dort Common Sense zu dem Mann in dem Billardsaal wiederzubringen. Eine sensationelle Sequenz, die unterlegt war mit dieser Musik.
Ah.
Und ich kann es nur meinem lieben Freund Roli hoch anrechnen, dass er das Ding damals gebastelt hat. Sensationell. Das wird mich immer mit diesem Lied verbinden. Und es hat mich aber auch schon vorher gefesselt. Das ist ein sehr, sehr guter Song. Man soll sich jetzt von dem Gesangsvolumen, was wir jetzt gerade gehört haben, gar nicht abschrecken lassen. Das ist insgesamt ein sehr gut hörbares Stück über die ganze Strecke und man muss es sich wie immer ganz reintun.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, und ich darf mit Stolz sagen, du hast das Stück hier bei uns.
Ja, genau. Ja,
das wird dich immer an diesen Podcast erinnern.
Ja, 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 und auch die Geschichte dazu fand ich, sogar, ja, von Jim, fand ich sehr, sehr schön, ja.
Das freut mich sehr. Ja, wir kommen zum letzten Stück. Jetzt gibt's richtig großes Kino. Wir gehen nämlich wieder zurück nach London. The Moody Blues, Nights in White Satin. Eine richtige Schmanzette. Stefan, die du noch nicht kennst, nehme ich mal.
Ich rufe dich gleich zum Engtanz dann auf.
Moody Blues, ja. Also außerhalb dieses Hits muss man sie kennen, könnten wir streiten drüber. Ich sag mal, ihr erster großer Hit war 1964, der hieß Go Now. Da habe ich eine ganz persönliche Beziehung zu, weil das ist ein Stück, was die Wings, Paul McCartney, auch live gespielt haben in den 70ern. Warum? Weil der Komponist und Sänger von Go Now, Danny Lane, der zweite Kopf bei den Wings war. Und deswegen hat er gesagt, oh, den Song würde ich aber bitte auch gerne spielen. Und das haben sie dann auch gemacht. Ich kannte bisher auch nur die Wings-Version. Aber wir gehen jetzt in welches Jahr? In das Jahr 67. Da war er schon lange nicht mehr dabei. Also der hat diesen Erfolg, der dann kam, nicht mitbekommen. Moody Blues bekommen 1967 von ihrer Plattenfirma einen Auftrag. Macht mal eine Demonstrationsplatte für Hi-Fi. Also so eine Art Hi-Fi-Testplatte, ja. Moody Blues sagen kein Problem und was machen sie? Sie liefern eines der ersten, das formuliere ich ganz bewusst, der ersten Konzeptalben ab. Nicht das erste, eins der ersten. Weil einer deiner ganz frühen Folgen, weißt du noch, unser Frühwerk, hast du nämlich über Konzeptalben schon
und Frank Sinatra gesprochen.
Ja, genau, ganz recht, genau. Da waren wir noch jung und knackig, ne? Sind wir heute auch noch. Das Album,
die 15 Jahre,
heißt Days of Future Past. Ein Album über einen ganzen Tag im Leben eines Menschen. Das ist das Konzept. Das ist ein gutes Konzept. Da kann man viel mitmachen mit diesem Konzept. Das letzte Stück auf diesem Album heißt Nights oder Night. Und das ist Nights in White Satin. Das heißt, die Single hieß Nights in White Satin. Auf dem Album heißt das Stück Night. Ist überraschenderweise, nein, nicht überraschenderweise, das letzte Stück auch auf dem Album. Und ja, hier arbeiten The Moody Blues mit Orchester. Stefan, jetzt übergebe ich an dich mit Mellotron. Erklär nochmal ganz kurz, was ein Mellotron ist.
Das ist also ein Mellotron ist die Grundidee von dem Mellotron, also passt auch zu den Tonbändern, die du gerade meintest, war ein Instrument zu schaffen, mit dem man verschiedene Instrumente spielen könnte. Es gab noch kein Keyboard, wie man das heute kennt. Und das waren jetzt, die ersten Mellotronen waren relativ große, schwere Geräte. Warum? Weil jede einzelne Taste von dem Gerät war mit einem Tonband verbunden. Das heißt, wenn du eine Taste gedrückt hast, spielte ein Tonband einen Ton, was du haben wolltest. Und du könntest die Tonbänder auch wechseln, du könntest verschiedene Instrumente und vor allem die ganz große Besonderheit von dem Mellotron, was den Mellotron bekannt gemacht hat, ist die Möglichkeit, zwei Bänder pro Taste zu kombinieren, also zwei Instrumente zu kombinieren. Und der große Erfolg von dem Mellotron beruht vielmehr auf die moderate Qualität eigentlich von dem Ton, was da gespielt wird, was aber trotzdem gewisse Wärme hat, gewisse Flow hat durch diese Tonbänder. Ne, und das hörte auch abrupt auf, wenn die Tonband zum Ende war, war es vorbei. Du könntest nicht einen Akkord 15 Minuten lang spielen, sondern... Na, und die waren überwiegend, ja, du könntest Violine spielen, du kannst auch Background Vocals damit spielen, Boys, Girls. Und genau, das ist die, wie der Mellotron dann entstanden
ist. Wunderbar, das werden wir jetzt hören. The Moody Blues Nights and Noisetten mit Orchester, großem Hall, ganz, ganz großes Kino, 1967. Als letztes Beispiel dafür, dass eben Mitte der 60er Jahre das Tonstudio aktiv in den kreativen Prozess eingebunden wurde und es gaben sich auf einmal Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Und ich hoffe, mir ist es gelungen, euch das einigermaßen in den 5 Songs darzustellen. Deswegen Maestro, bitteschön. Das ist der letzte Song dieser Folge. Ich kann mich eigentlich schon verabschieden von euch.
Ja, okay. Soll ich mal direkt den Übergang machen zum
Jingle? Kannst du gerne machen.
Auf jeden Fall schon mal danke für die Stücke.
Vielen Dank, auch für vor allem die unfassbar guten Stücke. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, es hat euch so gut gefallen, wie es uns gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt auch so viel entdeckt. Es ist ja, dieser Podcast ist ein Fass ohne Boden, sagt man. Ne? Man entdeckt jedes Mal was Neues.
Ich falle immer wieder durch.
Das auch noch. Aber auch, wir holen dich wieder immer raus.
Ja, genau.
Und nein, sehr schöne Sendung, sehr schönes Stück. Und auf diesen Stück bin ich auch gespannt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, tschüss. Vielen Dank fürs Kommen und Zuhören. Und wir sagen schon bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. I love you.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. 7-facher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.